Er hatte nur 3 Tage Bauchschmerzen. Dann ging es nicht mehr. Er ging zum Arzt. Klinik, Marburg. Es war an einem Mittwochabend. Und dann bekam er gesagt, Sie haben Bauchspeichel, Leber- und Lungenkrebs. Und rechnen Sie mal nicht mehr in Wochen, rechnen Sie lieber in Tagen und in Stunden. Das war ein Freund von mir. Ein Lauftreffkamerad, mit dem ich eine Woche vorher noch 10 Kilometer durch den Wald gerannt bin. Was schenken Sie Menschen, wenn die in Sorge sind? Einen schönen guten Morgen. Es geht mir heute darum, was machen wir eigentlich Menschen, wenn wir in Sorge sind? Ich habe Ihnen einmal mitgebracht, wie sich so die größten Sorgen von uns Menschen wandeln können. Was ist Ihre größte Sorge zurzeit? Kriegen wir es hin? Wir probieren es. Ja? Und? Könnt ihr das manuell bedienen? Ja, dann nicke ich immer, dann kriegen wir das. Dankeschön. Was sind so die größten Sorgen? Sie wandeln sich. Die Deutschen haben große Angst vor. Das ist jetzt aus 2016. Die aktuellen Bedrohungen dominieren die Ängste. Terror ist erstmals auf Platz 1. Wir fangen mal rechts an, der Pflegefall im Alter. 65% haben Angst vor der Überforderung unserer Politiker. 65% machen sich Gedanken über die Kosten der Steuerzahler, was über die EU alles auf uns zukommt. Überforderung von Behörden, Spannung durch den Zuzug von Ausländern, politischer Extremismus. Und dann schauen wir uns mit 73% die höchsten Balken an, den höchsten Balken der größten Sorgen, die es zurzeit gibt. Vielleicht kann man jetzt da hinten den Trump noch dranhängen. Ich weiß es noch nicht so recht, was man denn da nun zu halten hat davon. Schauen wir mal, wie das werden wird. Ja, vielleicht die nächste Folie, jawohl. So sieht man auch die Highlights aus den letzten 25 Jahren, die Ängste der Deutschen. Anfang der 90er Jahre links angefangen, die Renten- und Gesundheitsreform. Dann kamen in der Mitte der 90er Jahre die Rezession. Die Arbeitsplätze gingen in Gefahr. Ab 2000 hatten wir die sogenannte Dotcom-Blase oder aber auch den Terror, den 11.9., die Terrorangriffe, Naturkatastrophen, Euro-Schuldenkrise, Terror, auch hier wieder überforderte Politiker, Spannungen durch Zuwanderung. Was ist die größte Sorge, die die Welt zurzeit gerade hat? Ich weiß nicht, was Sie für eine Sorge haben. Ich weiß nicht, was die Welt alles für große Sorgen hat. Aber was schenken Sie Menschen, die in großer Sorge sind? Ich bin zu diesem Freund, der in der Klinik lag, dann hin. Und wissen Sie, was das mein Herzchen schlug? Habe ich als Gideon noch eine kleine Bibel in meiner Arbeitstasche? Ja, ich hatte sie zum Glück noch drin. Ich positioniere überall im Auto, in der Sporttasche, im Handschuhfach und so weiter, überall kleine Bibeln, damit, wenn ich sie mal brauche, sie greifbar habe. Oder manchmal wandere ich auch, gehe in der Mittagspause, ich bin Firmenkundenberater, vereidigter Sachverständige, ich habe so 100 Millionen Euro Kreditverantwortung bei einer Bank. Manchmal gehe ich in der Mittagspause und suche mir Menschen, suche mit Menschen Kontakt. Wem kann ich heute eine Bibel geben? Sind Sie schon mal morgens aufgewacht und haben das gebetet? Mit wem kann ich heute über Jesus reden? Dafür sind Sie da. Sie sind dafür in dieser Welt, dass Sie rausgehen nach diesem Gottesdienst und vorbereitet sind für diese nächste Woche. Mit wem kann ich heute über Jesus reden? Wen kann ich zum Glauben bringen? Und merken Sie, ich merke es bei mir, in meinem Alltagsleben, wie weit dieser Gedanke manchmal weg ist. Wie der Alltag diese Gedanken gar nicht mehr zulässt. Aber dafür sind wir da. Geht hin, mache zu Jüngern. Bitte die nächste Folie. Wer kennt sie noch? Die Kennedys, Jackie O. 1996 wurde der Besitz von Jackie Kennedys Frau, Entschuldigung, von der Jackie Kennedy Onassis, Jackie O, versteigert. Für eine Fußbank von ihr wurden in dieser Versteigerung 33.350 US-Dollar bezahlt. Und der höchste Preis dieser Auktion erzielte ein Tabak-Etui, also eine einfache, schöne Zigarettenschachtel, die John Fitzgerald Kennedy gehörte. Für die Jüngeren, das war mal ein amerikanischer Präsident. Diese einfache Zigarettenschachtel wurde für 574.500 US-Dollar verkauft. Dieses Zeug wurde nicht für so viel Geld verkauft, weil es so wertvoll war. Der Wert lag darin, wem es gehörte. Ihr Wert, mein Wert, liegt nicht darin, was Sie sind, wie viel Verantwortung Sie haben oder dass Sie keine Verantwortung haben. Ihr Wert und mein Wert liegt darin, dass wir Christus gehören, dass wir Kinder Gottes sind. Wertigkeit. Menschen das Wort Gottes zu schenken, ist eine Wertigkeit für uns, denn es zeigt dem Menschen die Wertigkeit. Das ist eine neue Bibel, die wir herausgebracht haben, Deutsch-Englisch, schön nebeneinander, speziell zum Beispiel für syrische Flüchtlinge, die können hervorragend Englisch und die üben damit Deutsch. Herzlichen Dank einmal für alle, die für uns mitbeten und für alle, die auch mitspenden. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Ich will das mal von hier aus sagen. Wir sind ein sehr gesegneter Bund. Ich bin jetzt 3 Jahre Bundesschatzmeister gewesen. Wir durften in den letzten Jahren 3,2 Millionen Spendengeldern einsammeln. Und wir haben dieses Jahr 60 Jahre Gideonbund. Ich habe mir das mal zusammengeschrieben, nur dass man mal so eine kleine Vorstellung bekommt. Wir haben in 1956 mit 7 Gründungsmitgliedern angefangen. In der Zwischenzeit sind wir über 4.500 Mitglieder in Deutschland. Wir steigen, wir wachsen jedes Jahr in etwa um 4% netto. Wir sind gestartet mit einer Gideon-Gruppe in Wuppertal und sind in der Zwischenzeit über 365 Gideon-Gruppen in Deutschland. Im letzten Jahr durften wir von diesen Bibeln 700.000 Stück verteilen. Da waren weit über 150.000 allein an Asylbewerber. Und wir schauen uns manchmal an, zwischen dem Frust, wo kann man nicht mehr verteilen, wo gehen Türen zu, suchen wir uns und finden genügend Türen, wo die Türen wieder aufgehen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben jetzt den Gideon Trucker Dienst. Da gehen wir an die Autobahnraststätten, dort wo die Trucker halten, und Sie können so in etwa sagen, so sonntags ab 11:30 bis um 2:30. Ist eine Top-Zeit, dass Sie sämtliche ausländischen Trucker, die irgendwo stehen und warten müssen, und die beschenken wir dann mit Bibeln. Wir haben dann in der Zwischenzeit 35 fremdsprachige Bibelübersetzungen in Deutschland. Und dann gibt es so Kartons, da sind dann voll. Und die einzelnen Gideons wissen schon, hier halten hauptsächlich die polnischen Lkw-Fahrer, oder da sind so mehr die Serben, oder hier stehen die Holländer und so weiter und so fort. Wir suchen also die offenen Türen, und wir haben mit 0 Freunden vor 60 Jahren angefangen. In der Zwischenzeit durften wir 15.000 Freunde. Wir haben über 15.000 Freunde in Deutschland, die diesen Dienst begleiten. In der Zwischenzeit in 60 Jahren haben wir in Deutschland von diesen Bibeln 23,6 Millionen Bibeln verteilen können. In 60 Jahren hier in Deutschland. Herzlichen Dank für alles Mitbeten und Mitgeben. Weltweit sind im letzten Jahr, nur dass man mal eine Vorstellung hat, haben 275.000 Mitglieder weltweit 97 Millionen dieser Bibeln verteilt in einem Jahr. Die sind alle gespendet, sind alle bezahlt. Wir müssen über 120 Millionen US-Dollar im Jahr an Spenden einsammeln, und die kommen zusammen, und wir könnten mindestens noch, ich weiß nicht, 30 Millionen mehr verteilen, alle Male. Die großen Länder, Pakistan, die großen Länder, Indien, China, sie gehen auf, und wir freuen uns darüber und haben Sie herzlichen Dank. Diese Bibel zeigt dem Menschen seine Wertigkeit. Mir sagte neulich einer, ja, ich habe da drin gelesen, aber Und auf einmal stellte ich fest, sagte diese Person, das hat ja was mit mir zu tun. Erinnern Sie sich noch an den, der in die Klinik kam? Ich bin dann abends hin. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, was in so einem Zimmer dann steht, palliativ. Eine Nacht, am anderen Tag war ich da, ich habe ihn sehr, sehr regelmäßig besucht, alle 2-3 Tage. Vor 8 Wochen haben wir ihn beerdigt, ne? Er durfte noch 4 bis 6 Wochen leben. Dann sage ich, Hans, ich muss mit dir was klären. Wo wirst du nach deinem Tod sein? Lass uns darüber reden. Und wenn Sie die Geschenke sehen, die dort auf diesen Tischchen dann stehen, da waren von Fußreflexzonenmassage, da war aber alles dabei. Steine, die man anpacken konnte und ach, wer weiß was nicht alles. Gebämmel und Gebimmel. Es war alles dabei. Was macht ein Mensch, der in Sorge ist, in Sorge zum Beispiel um sein Leben? Was geben Sie ihm? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, seitdem wir bei den Gideons sind, wir haben immer das Richtige dabei. Ich habe früher Traktate verteilt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, dann sitzt Ihnen da ein 80-Jähriger gegenüber und Sie haben so ein Marihuana-Traktat dabei. Das ist dann vielleicht nicht so das Wahre. Passt manchmal immer nicht so. Mit dieser Gideon-Bibel habe ich eigentlich immer das Richtige dabei. Das erleben wir ständig und ich könnte hier anfangen zu erzählen. Wir würden in einer Stunde noch nicht sitzen und hätten von der Predigt nichts mitgekriegt. Mit dieser Gideon-Bibel haben Sie immer das Richtige dabei. Und was glauben Sie, was mir dieser Hans sagt? Mein Hans. Hans sagt mir, du, ich bin da oben. Ich habe da nie so drüber geredet wie du. Aber ich bin vom CVJM aus dem Ebsdorfer Grund. Ich bin ein Kind von denen. Und ich bin ein Kind Gottes. Sag ich, Hans, dann werden wir uns da oben sehen. Ja, sagt er, ich übe noch mal Marathon laufen. Ja, sag ich, und ich übe mal Golf. Ich will ja schon immer mal spielen. Ich bin noch nie dazu gekommen. Ja, sagt er, gut, dann treffen wir uns da oben. Dann haben wir eine Gebetsgemeinschaft gehabt mit den CVJM-Mitgliedern aus dem Ebsdorfer Grund in diesem Palliativzimmer. Was schenken Sie Menschen, die in Sorge sind? Ich weiß nicht, woran Sie sich wenden, wenn Sie in Sorge sind. Weil du so teuer bist in meinen Augen. Wenn Sie das nächste, die nächste Folie. Dankeschön. Ich lese aus Jesaja 43 die Verse 1 bis 4. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens, weil uns Gott für so wertvoll hält. Deswegen gibt er uns sein Wort. Da bin ich mir ganz sicher. Deswegen erklärt er uns auch Bibelstellen. Deswegen will er auch, dass wir unter eine Predigt kommen. Deswegen will er auch, dass wir zusammenkommen, damit wir Bibelstellen erklärt bekommen. Dass wir begreifen, wie viel Gott sich Mühe macht, dass wir verstehen, was hat er damit eigentlich gemeint. Das will ich heute Morgen ein bisschen probieren. Weil wir in seinen Augen so wertvoll sind. Gott gibt sogar ganze Völkerschaften für mich hin. Sogar seinen Sohn. Und kennen Sie das? Sagen wir alle, oder? Ja, danke Herr, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Das ist mir so wertvoll. Und manchmal erlebe ich Selbstbetrug bei Christen. Sie sagen das, aber sie gehen weder in den Gottesdienst, noch gehen sie in die erste Stunde oder wie das alles heißt. Sie gehen in den Hauskreis nicht, sie lassen den Bibelkreis flöten. Aber wenn sie gefragt werden, oh ja, der Herr gibt sogar seinen Sohn für mich dahin. Das ist Selbstbetrug. Das ist Lüge. Gott gibt Völkerschaften für dich hin, er gibt seinen Sohn für dich hin. Und das gibt uns den großen Wert, dass wir seine Kinder sind. Diese Schatullen waren nicht 500 und 1000 US-Dollar wert, weil sie es an sich wert waren, sondern weil sie einem Kennedy gehörten. Und sie sind so viel wert, dass Gott Völkerschaften und seinen Sohn für sie gegeben hat. Wir wollen uns das anschauen. Diese kurze Stelle, diese 6 Verse aus dem Jesaja, der junge Jesaja, für ihn waren die Aussichten düster. Sein geliebter König war gestorben, die guten friedlichen Jahre waren herum, das Volk war gefährdet und er selber konnte nichts dagegen tun. Kennen Sie so Situationen? Rundherum verändern sich Situationen, Sie können nichts dagegen tun. Er, die kleine Sternenschnuppe, dieser kleine Jesaja, im Meer der Menschheit, sollte jetzt zu den wohlhabenden Fürsten reden. Die hatten Geld, die hatten Bildung, die hatten Jobs, die hatten alles. Seine Aussichten waren düster, aber was lernte er und was lernen wir daraus? Schau nach oben, wenn die Aussichten düster sind. Schau nach oben, wenn die Aussichten um dich herum düster sind. Und dort sah er etwas, was sein ganzes Leben veränderte. Wo schauen wir heute hin? Ich habe neulich einen Vortrag für die Gideons ausgearbeitet, eine halbe Stunde darüber, Leben im Daueralarmzustand. Das ist zurzeit bei den Menschen so. Wo schauen die Menschen hin? Woher kommen die Überforderungen? Weil wir voll sind. Fragen Sie mal in Ihrer Gemeinde nach, wer was helfen will. Die sind alle weg, oder? Jeder ist schon voll. Wenn wir Menschen bitten, als verlängerter Arm ihrer Gemeinde rauszugehen zu den Schülern, zu den Studenten, ich mache mal ein Beispiel, neulich in Marburg, 32.000 Studenten gehen dort zur Uni. 4 Gideons in 2 Stunden 400 Bibeln an der Mensa verteilt, mit einer guten Annahme. Nächstes Jahr sind wir in Gießen, 38.000 Studenten. Wer bringt diesen Menschen Gottes Wort? Keiner. Und glauben wir doch nicht ehrlich, dass die zu Hause welche hätten. Der Älteste unserer Gemeinde, wir kommen auch aus einer EFG, der kam neulich zu mir, er ist Lehrer und sagte, ich bin enttäuscht, sagte er, ich bin entsetzt gewesen. Ich habe neulich in der Klasse gefragt, wir wollen mal in der Bibel lesen, bringt mal eine Bibel mit. Von 24 Kindern haben 6 eine Bibel mitgebracht, die restlichen hatten keine mehr. Die Menschen in Deutschland, die Wissenschaftler sprechen von einer sogenannten semantischen Leerstelle. Die Menschen, die jungen Menschen haben überhaupt keinen Begriff mehr. Wir haben hier zurzeit mehr Wind in den Medien als Christen und wir haben mehr Baustellen. Mehr Baustellen heißt, wir müssen uns viel mehr Zeit nehmen, um zu erklären, was ist eigentlich Kreuz? Was ist Vergebung? Was ist Sünde? Aber dafür sind wir da. Das machen wir gerne. Die Aussichten für den Jesaja waren düster. Und dann, was hat er gesehen? Jetzt die nächste Folie bitte. Kennen Sie noch Glaubensleben von früher? Früher, wie das so war. Ich bin als Konfirmand mal, habe ich mein erstes Zeugnis gehört, das war noch aus dem Zweiten Weltkrieg, das Ding. Wie alt ist Ihr letztes Zeugnis? Ich meine jetzt nicht die Schulter von Tante Emma, die morgen operiert wird. Ich meine das Zeugnis, was haben Sie mit Gott, mit anderen Menschen erlebt? Wie alt ist das Ding? Ein Jesaja erlebte jetzt eine Lebendigkeit und wurde ergriffen von einer Lebendigkeit, weil er in dem Moment etwas mit Gott erlebte. Zeugnisse, die wir manchmal weitergeben als Gideons, das ist deswegen so wichtig für uns, weil sie zeigen die Lebendigkeit von Glauben. Soll ich Ihnen eins erzählen? Radwechsel. Was haben die Gideons dabei? Eine Bibel. Dieser junge Mann hat sich hervorragend benommen, hat ganz klasse da die Räder runter und drauf und hin und her. Und dann lege ich vorne einen 5-Euro-Schein rein und schenke ihm die Bibel und hatte Muffe. Wird er sie nehmen? Es war sichtlich ein Türke. Wissen Sie, was dieser junge Mann macht? Ich schätze ihn so auf die 20. So stellte der sich hin. Hielt die Bibel so und sagt zu mir: Danke, ich wollte schon immer eine haben und ich verspreche, ihn drin zu lesen. Wissen Sie, wie beschämt man dann ist? Wie beschämt man ist, wenn man zensiert im Kopf, kann Gott jetzt diese Möglichkeit nutzen? Wie alt ist Ihr letztes Zeugnis mit dem Erleben Gottes? Und es sollte mal nicht das Knie oder die Schulter von Tante Emma sein. Fragen Sie sich's. Dafür sind Sie aber da, dass Sie ganz frische, lebendige Erfahrungen mit Christus machen, wenn Sie hier rausgehen, in der nächsten Woche. Dazu möchte ich Sie ermuntern, möchte Sie dazu ermutigen, machen Sie sich Gedanken, nehmen Sie das wieder mit in Ihr Gebet, weil Sie dann etwas erleben werden, wie es ein Jesaja erleben konnte, der wurde einer der größten Propheten. Dieser kleine, einfache Jesaja. Für ihn wurde Glauben auf einmal lebendig. Das nächste Folie. Der Blick nach oben zu Gottes Heiligkeit. Wenn wir jetzt gleich die 6 Verse lesen, dann werden wir feststellen, da geht es um Heiligkeit Gottes. Wie ist das bei Ihnen belegt? Steif Anzug, vorne die Männer, mittelalterliche Orgel, harte Stühle, monotone, immer wiederkehrende Worthülsen, Zwang ruhig zu sitzen. Ist es Heiligkeit? Oder ist Heiligkeit eine eingeprägte Liste von Regeln? Nein, die Bibel sagt etwas ganz anderes. Prüfen Sie bitte Ihre alten Vorstellungen von Heiligkeit Gottes und wir werden es uns jetzt mal ganz kurz anschauen, was die Bibel darunter meint. Bitte die nächste Folie. Ich lese die Verse. Erstmal 1-6. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, sagt jetzt der Jesaja, sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer, der Seraphim, zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Wenn um Sie herum alles düster wird, schauen Sie bitte nach oben. Wenn um Sie herum alles düster wird, schauen Sie bitte immer nach oben. Was sah er? Die nächste Folie. Jawohl, danke. Er saß. Das hat mich gefesselt. Als ich das gelesen habe, wissen Sie, Gott steht nicht unruhig rum. Gott rennt da oben nicht rum. Er ist nicht aufgeregt. Er ringt nicht mit den Händen, er gestikuliert nicht rum, wie das manchmal bei den Chefs so ist, wenn irgendwas wieder nicht geklappt hat. Er muss keine beunruhigenden Nachrichten durchblättern. Er sitzt und er kämpft nicht und er sucht auch nichts. Und dann habe ich überlegt, welches Bild meines Gottes lernen die Menschen in meinem Umfeld kennen? Welches Bild ihres Gottes haben die Menschen in ihrem Umfeld von den Äußerungen, von unserem Verhalten? Haben sie das Gefühl, je nachdem, was wir chatten, je nachdem, was wir in Facebook liken oder so und was, mein Gott hat alles unter Kontrolle? Oder zeigt mein Reden, dass ich in die typischen Angstszenarien dieser Welt einstimme und sie noch toppe, weil ich noch neuere, weil ich noch schlimmere Nachrichten jetzt gerade gelesen habe und möchte mich ja auch einbringen. Zeichnet dich dein Glaube als feste Burg aus oder betätigen wir uns in der Zwischenzeit auch schon so als die neueste Alarmnachrichtenzentrale mit der nächsten tollen Horrormeldung? Der Mensch ist im Daueralarmzustand und wir Christen machen mit. Wissen Sie, wie das ein Zeugnis ist, wenn Sie auf der Arbeit sagen, ich bin froh, wenn ich mir das alles anschaue, was in der Welt los ist, dass ich ein festes Fundament habe, dass ich an Gott glaube. Wer hat das von Ihnen das letzte Mal gesagt? Welches Bild des Gottes, der da oben sitzt und der alles unter Kontrolle hat, haben die Menschen, wenn die sich mit uns unterhalten, wenn die unsere Likes, wenn die unsere E-Mail sehen? Er saß. Er war ruhig und sicher. Er hat alles unter Kontrolle. Er weiß es und jeder da oben im Thronsaal weiß es auch. Niemand macht sich dort Sorgen. Er sitzt auf dem Thron und hat alles unter Kontrolle. Nicht eine einzige Sache auf dieser Welt, nicht ein einziges Ihrer Probleme, nicht ein einziges unserer Probleme gerät ihm außer Kontrolle. Und man kann schon manche Probleme haben. Können Sie mir glauben, dass wir wissen, wovon wir dann reden? Es gibt nichts da oben auf dieser Welt, was ihn da oben aufstehen lassen müsste, weil er es nicht mehr unter Kontrolle hätte. Wie ist das? Was geben Sie Menschen, wenn die Sorgen haben? Ich habe Ihnen eine Bibel mitgebracht, da weiß ich schon, wer sie kriegen wird. Er ahnt es auch. Ein Kunde von mir. Ich bin zuständig, so ein Spezialfinanzierer, Bauträger-Spezialist, bin vereidigter Sachverständiger unter anderem und finanziere also die großen Lidls und Kauflands dieser Welt und so weiter und so fort. Oder andere Bauträgermaßnahmen. Und einer dieser Bauträger, mit dem unterhielt ich mich, er fuhr gerne Motorrad, paar 60 Jahre, hatte eine Boss-Hoss in der Garage stehen, für die Freaks, die wissen, was das für eine Granate ist, noch eine Harley daneben, mit 68. Ich habe früher auch mal Motorrad gefahren. Ich habe gesagt, also wir haben immer geübt, dass man gelenkig bleibt. Wie machen Sie das? Oh, das ist alles gut, schön Wetter und hin und her. Na, sage ich, gut, ich habe mich mal auf die Nussel gelegt. Ich weiß, wie das ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es war vor 3-4 Wochen, Montagmorgens, ganz leise am Telefon. Hallo Herr Wahl, ich rufe Sie aus Österreich an. Ich liege auf Intensiv, habe einen Unfall mit meinem Motorrad gehabt. Tiefstehende Sonne, Auto überholt, war nur eins davor, was ich nicht gesehen habe, von vorne kam eins. Mein linker Unterschenkel ist abgetrennt. Er war vorher zweifacher Altenheimsbesitzer, ist jetzt in Reha in Wildungen. Und dann sagt er, mein Unfallgegner, der nichts dafür konnte, der hat mich besucht. Der hat mir ein kleines Kerzchen gebracht, war ein Katholik, und hat gesagt, ich bete für Sie. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich bete auch für Sie. Und ich habe jetzt schon ein Geschenk für Sie im Kopf. Und wenn Sie wieder da sind, besuche ich Sie privat. Und dann bekommen Sie ein Geschenk. Der Herr wird diese Bibel bekommen. Einfach als Geschenk. Ich weiß nicht, was Gott mit ihm anfängt, aber lieber mit ohne, wie man bei uns sagt, mit ohne Unterschenkel in den Himmel, wie mit allen Beinen in die Hölle, oder? Ist doch so. Ist doch so. Die nächste Folie bitte. Ja, die größte Sorge, die sieht Gott und hat alles unter Kontrolle, weil er auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt. Welche Worte lieben wir in der heutigen Zeit am liebsten? In Gemeinden, ich kann sie Ihnen sagen, Trost, Gnade, Sündenvergebung, Hilfe, Wertschätzung, Heiligkeit. Höhe, Ehre, Erhabenheit, Heiligkeit, das ist jetzt nicht so häufig, aber so Liebe und Hilfe und Gnade und Sündenvergebung, das ist schon mehr so. Ich glaube oder ich habe festgestellt bei diesem Text, dass mir der Gedanke an die Höhe und Erhabenheit Gottes verloren gegangen ist. Das ist so ein Schwiegervatertyp manchmal, wenn man das so mitbekommt, irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, ich für mich hatte festgestellt, ich habe Gott reduziert darauf, dass er zuständig ist, dass es mir gut geht. Lieber Gott, lass den Gottesdienst gelingen, lass mich gut ankommen, lass dies und jenes, kann ich ja beten, ganz klar. Aber ist das hinterher noch das Einzige, was ich bete? Hallo, lieber Gott, denk bitte dran, du bist dafür gut da, dass es mir gut geht. Das ist deine Zuständigkeit. Dafür hast du dich darum zu sorgen in meinem Leben, oder? Die Verniedlichung Gottes und die Reduzierung auf die Zuständigkeit, dass es mir gut geht, das ist Selbstsucht, das ist Sünde. Ich halte es dann für wichtiger, dass es mir gut geht, als dass ich Gott dafür lobe und ehre, dass er der erhabene Gott ist, der da oben sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Die Reduktion Gottes hat sich auch eingeschlichen in das Leben der Christen und in der Gemeinden. Der Gedanke an Gottes Hoheit und Erhabenheit machen manchmal Lieder auch so ein bisschen witzig. Ich bin bei einer Gemeinde gewesen, die haben 12-mal die gleiche Strophe gesungen. Halleluja. Und 12-mal die gleichen Strophen. Ich gedacht, sag mal, Gott sitzt da oben auf dem hohen, erhabenen Thron. Ist der doof geworden oder was? Muss man ihm 12-mal das Gleiche vorsingen? Muss man immer wieder das Gleiche, als könnte er nicht hören? Verstehen Sie, wo ich drüber am Stottern und am Nachdenken bin? Haben wir uns von dieser Erhabenheit Gottes, von dieser Heiligkeit Gottes in unseren Gedanken wegbewegt? Und ich erlebe es bei mir. Sie müssen das für sich prüfen. Ich kann Ihnen das nur sagen, was mich hier erwischt hat bei diesem Text. Prüfen Sie doch mal selber, ob Ehrfurcht, Erhabenheit und Hoheit Gottes in den Worten und Liedern wiederzufinden sind. Ich finde das spitze, wenn die jungen Leute singen. Ich habe selber mal 5 Jahre in 35 meinen Jugendchor geleitet. Also spitze. Habt den Mut, macht das weiter. Ist ganz toll. Ihr macht das klasse. Finde ich klasse. Sehr schön. Bitte die nächste Folie. Die Seraphim sind Engel, die sofort den Befehl des sitzenden Souverän ausführen. Sie haben 2 Flügel für den sofortigen Dienst. Der Rest beschäftigt sich mit der Erhabenheit. 2 bedecken Gesicht und Füße vor Scham. Und die anderen 4 von 6 Flügeln bedecken diese Gesicht und Füße. Und die restlichen 2 Flügel sind so für den sofortigen Dienst da. Die Engel bewegen sich auf den sofortigen, präzisen Wunsch und machen das sofort. Und sie loben Gott unablässig mit ihrem Mund. Was rufen sie nicht? Gnädig, 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 liebend, liebend, liebend. Nein, sie rufen heilig, heilig, heilig ist der Herr. Kein Attribut Gottes, ich habe nachgelesen, wird in der Bibel 3-mal wiederholt als nur dieses hier. Und zwar ist es wohl so, dass man im Hebräischen, wenn man etwas betonen wollte, es gedoppelt hat. Höre, höre oder sowas. Aber bei einer dreifachen Wiederholung, die gibt's nur bei Gott und nur mit heilig, heilig, heilig. Weil das noch höher ist wie alles andere. Das soll damit ausgedrückt werden. Und die Reaktion von Jesaja, bitte die nächste Folie. Wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann unreinen Lippen. Gott griff durch diese Sicht so tief in sein Leben hinein. Über das Verständnis von Jesaja, über diese Höhe und diese Erhabenheit Gottes, dass alle Gedanken der Kumbanei oder von Frechheiten einfach weg waren. Er sah nur noch seine Verlorenheit und seine Kleinheit und seine Verletzlichkeit. Nun wusste er aber, dass dieser große, erhabene Gott, dieser heilige Gott hinter ihm stand. Der hatte ihm den Auftrag gegeben. Und er hatte ihm den Auftrag gegeben, Gerichtsworte an die hohen Herren zu reden. Er wusste jetzt, was wirkliche Hoheit und wirkliche Erhabenheit hieß. und dass Gott ihm durch Engel den Mund zubereiten würde. Blicken Sie bewusst und gewollt, geplant wieder mal mit der nötigen Zeit nach oben, wenn um Sie herum alles düster wird. Welche Folgen hat er? Und ich komme zum Schluss. Welche Folgen hat es bei mir, welche Folgen hat es bei Ihnen, welche Folgen hat es bei Jesaja, wenn wir begreifen, wie erhaben und hoch Gott ist und um wie viel wertvoller wir damit auch in seinen Augen sind. Bitte mal wieder klicken. Jawohl, ich wiederhole nochmal die Verse aus Jesaja. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das war seine Zusage von Gott. Welche Folgen hat das? Die nächste. Es schafft Vertrauen, weil ich sehe, Gott unterhält sich mit mir. Sie sind mehr wie nur ein Lebenslauf, wie nur ein Facebook-User. Und sie sind mehr wie das, was andere von ihnen denken, was sie denn seien. Sie sind auf der Liste Gottes. Die Menschen stehen da drauf, die er wollte und die er liebt. Das ist eine ganz andere Kategorie. Weiß nicht, wer Probleme damit hat auf der Arbeit, wenn er es anfängt, so ein bisschen Richtung Mobbing zu gehen, weil man vielleicht Christ ist. Dann geht's an die Wertigkeit. Dann geht's da dran, wie wertig ist das, was die anderen von mir sagen. Wenn ich dann weiß, ich bin auf einer Liste Gottes, er gibt Völkerschaften für mich hin. Er gab seinen Sohn für mich hin. Ich stehe da auf einer Liste und dieser hohe und erhabene Gott, der schaut da drauf. Und er sagt, weil du so wertgeachtet bist, deswegen gebe ich Völkerschaften für dich hin. Es schafft mir Vertrauen, dass ein solcher Gott mit uns redet. Das zweite, bitte das nächste klicken. Dankeschön. Es schafft auch ein Durchhalten, dass ich geduldiger werde. Ich weiß mich stark, wenn ich an seine Kraft denke und wenn ich meine Schwäche gegen seine Stärke austausche. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, ausharren. Geduld haben heißt ausharren, der Fähigkeit, Druck auszuhalten. Und die letzte Möglichkeit, ich werde sicher, weil ich in Gottes Wertschätzung und Größe ruhen kann. Wir leben in einer Welt der dauernden und schnellen Veränderungen, die Sicherheiten hervorbringen. Ehepartner kommen und gehen, Arbeitsplätze lassen sich öfter umziehen, neue Technologien lassen Unternehmen ihre Mitarbeiter feuern, man wird ersetzbarer, jeder, der das im Unternehmen erlebt, weiß, wie das ist. In Urlaubsgegenden, wo man früher noch unbekümmert hinfahren konnte, sind heute nicht mehr anflügbar, weil es nur noch Stress ist, wenn man sich da an den Strand legen will. Durch Anschläge, durch diesen Daueralarmzustand in unserem Leben ist es eher das Leben stressig und angstvoll geworden. Und wir dürfen ruhen in Gott. Als Christen dürfen wir ruhen in Gott, weil er da oben sitzt. Und ich wünsche Ihnen das, ich wünsche mir das, dass mich Gott daran erinnert und auch Sie. Nächste Woche, wenn es wieder darum geht, dass wieder irgendwo was passiert ist, dass Sie nicht den Eindruck weitergeben, dass Ihr Gott so ein Hampelmann wäre, der da oben rumrennt, der genauso aufgeregt ist wie alle Mädchen und wie alle möglichen anderen Menschen herum, die Gott nicht kennen. Sie dürfen wissen, Sie haben einen erhabenen und hohen Gott, der sitzt da oben einfach nur, weil er alles unter Kontrolle hat. Und Sie sind ein Kind und stehen auf einer Liste der Kinder, die er liebt und für die er Völkerschaften hingegeben hat. Und wer möchte, ich habe sogar da vorne Mitgliedsanträge für die Gideons dabei. Wenn Sie das mal möchten, wenn die Eingangsvoraussetzungen stimmen, dass Sie glauben, dass Menschen verloren gehen können als Beispiel und so weiter und so fort, lassen Sie uns drüber reden. Machen Sie doch mal diese Erfahrung. Auge von Auge zu Auge, von Gesicht zu Gesicht jemandem eine Bibel weitergeben. Und dann erzählen Sie das nächste Mal, dann brauche ich nicht zu kommen, dann können Sie erzählen, was Sie denn alles erlebt haben. Und es war mal nicht die Schulter und das Knie von Tante Emma. Dankeschön.